So, haben wir das auch mit Risk geklärt. Genau, wie viel Risiko bist du bereit einzugehen? Und meine Gegenfrage wäre immer, für was? Also für 20 Cent würde ich nicht viel Risiko eingehen. Ja, da würde ich mir sagen, okay, 20 Cent, habe ich genug daheim. Ja, bei 5 Euro ist auch noch nicht viel zu holen. Oder bei dir? Ja, ja, also bei 5 Euro zucken die Ersten. Es gibt ja so die Wetten, also ich habe mir noch nie eine Glatze rasiert und nein, aber die Frage wäre, ab welchem Betrag würde ich es machen? Ich habe keine Ahnung. Aber das klären wir auch nicht in dieser Predigt, weil der Peter hat schon, was wir nachher klären, das können wir dann diskutieren. Aber der Peter hat schon richtig erkannt, no risk, no fun ist auch ein gefährliches Motto. Also warum nehme ich das als Predigttitel? Weil es ein Slogan ist, den wir alle kennen und weil er uns ein Stück weit auch ins Nachdenken bringt. Heute geht es mir darum, dich aus deiner Komfortzone zu ziehen. Vor 2,5 Wochen hat mich die Esther gefragt, was soll ich denn hier als Deko hinschreiben? Und ich habe gesagt, weiß ich noch nicht, was ich predige. Aber ich finde, sie hat das gut gemacht oder der Heilige Geist. Da steht Hingabe, Raum für Gottes Plan. Letzte Woche habe ich über dein Wille gepredigt, also das, was Gott will und auch dieses Lied schaffe Raum, sich bewusst zu machen, was will ich denn überhaupt? Und heute will ich dich so ein bisschen wachrütteln und fragen, ja, wie deutsch bist du oder wie bereit bist du auch, ein Risiko für Gott einzugehen? Weil wir Deutsche sind schon eher Versicherungsmentalität. Ja, also ich glaube, die Schweizer sind noch besser bei Versicherungen. Wir Deutschen sind da schon sehr, sehr hoch im Ranking, alles Mögliche zu versichern und festzuhalten. Aber wenn Gott mir reinreden darf in mein Leben, ist die spannende Frage, was bin ich dann auch bereit, dass er darf? Oder wo ist meine Grenze? Und ich sage mir, sorry, also der Einsatz ist mir für das, was ich glaube, zu gewinnen. Es ist ja immer so ein Gefühl. Bei Gott ist das nicht so klar, dass hinterher steht hier 500 Euro oder irgendwie sowas. Das, was ich glaube, zu gewinnen, ist mir der Einsatz dann vielleicht zu hoch. Dabei weiß ich oft weder Einsatz noch Gewinn. Wirklich. Ich habe so nur so ein dumpfes Gefühl und dann bin ich doch lieber Team Vorsicht. So Netz und doppelter Boden. Also weiß nicht, ob ihr das kennt. Aber ich glaube, da sind wir Deutschen mit einer gewissen Prägung aufgewachsen. Und die ist gut. Die ist nicht erstmal per se schlecht. Aber sie hat halt auch eine Schattenseite. Die Schattenseite ist, also ich rede hier pauschal, es gibt vielleicht auch so Leute, die so Fahrradfahren gelernt haben. Ja? Für die zählt das nicht. Die sind vielleicht mit mehr Risikofreude aufgewachsen wie ich. Ich habe anders Fahrradfahren gelernt. Ich bin da eher bodenständiger aufgewachsen und das ist gut so, mit gewisser Sicherheit Dinge bedacht zu machen, aber so leben wir ganz oft auch unseren Glauben. Ja? Und es sind ja oft die Umstände, die uns Dinge tun oder nicht tun lassen. Also über einen Balken zu laufen, ist doch kein Problem, oder? Also ich habe mal einen mitgebracht. Jetzt ist der Vorteil, dass in der ersten Reihe keiner sitzt, dann kann man einen Stuhl nehmen. Also über diesen Balken zu laufen, ist kein Problem, oder? Kann man einfach machen. Man läuft, der wackelt jetzt sogar ein bisschen, also ist schwieriger. Man läuft drüber und ich muss ehrlich sagen, ich habe kein Problem damit. Andere schauen schon weg. Aber ich habe kein Problem, über diesen Balken zu laufen. Weil ich weiß, da kann mir jetzt nicht ganz so viel passieren im schlimmsten Fall. Ist nochmal mein Fuß blöd, aber das kennt ihr ja schon. Genau, das wäre so das Schlimmste. Wäre dieser Balken jetzt auf 10 Meter Höhe, also ich habe gerade bewiesen, ich kann drüber laufen, ich kann drauf predigen sogar, ja? Ich kann drauf stehen. Aber würde ich drüber laufen, wenn dieser Balken hier so von da oben darüber gespannt wäre? Würdest du es machen? Also ich schätze dann das Risiko ganz anders ein. Meine Risikoabwägung ist halt einfach anders, obwohl der Balken dasselbe ist und ich bin dasselbe. Und da merkt man es wieder, wir sind so sicherheitsgepolt. Weil ich bin erst vor 2 oder 3 Wochen über so einen Balken gelaufen, in 10 Meter Höhe oder 15 Meter Höhe. War gar kein Problem. Warum? Wir waren im Kletterwald. Da hatte ich so einen Gurt und wenn ich diesen Gurt habe, dann ist mir das relativ egal, auf welcher Höhe dieser Balken ist, weil dann gehöre ich zu den Scherzpolen, die auch einfach mal in den Gurt springen. Weil ich weiß, das Zeug hält. Ich bin in Deutschland, ja. Das ist so oft TÜV geprüft. Das hält. Das ist doppelt gesichert. Also ihr merkt schon, es ist so eine Risikoabwägung. Und ich frage dich heute wirklich, mir geht es nicht um Fun. Mir ist egal, was du in deiner Freizeit magst, außer der Teil mit Gott. Aber ich frage mich wirklich, wie viel bist du bereit, auch für Gott einzusetzen? Wo wirkt sich dieses Sicherheitsdenken vielleicht auch negativ aus, weil du sagst, also ich weiß ja nicht, Gott sagt zwar, das hält, aber es hat nicht der deutsche TÜV geprüft. Lassen wir mal lieber. Also das ist für mich die Frage, wie schätzt du dich an diesem Punkt gerade ein, wenn du so dein Leben betrachtest? Ich kenne viele Gesichter, manche auch schlechter, aber schön, dass du heute Morgen hier bist oder zuschaust. Aber wie schätzt du dich selber ein? Und sei da ehrlich, du musst es auch nicht sagen, du kannst es bei der Erzählzeit hinterher erzählen, du musst das aber nicht tun. Wie schätzt du dich da ein? Weil wenn ich was erleben will, ist es schon so, ich muss ja nicht gleich so verrückt sein, ja? Aber wenn ich was erleben will, muss ich auch was tun. Wenn ich nur daheim am Sofa sitze, kann ich viel im Fernsehen erleben. Aber das ist schon ein anderes Erleben, wie wenn man selber auf einem Berg steht und runterschaut. Wie wenn nur eine Kamera dir zeigt, wie schön es da oben aussehen würde. Es ist auch, Dinge zu erleben, ist was anderes, wie nur Dinge gehört zu haben, von anderen mitzubekommen, was sie mitgekriegt haben. Und ich wünsche mir ja, Gott zu erleben. Ich erwarte einen Gott, der heute noch handelt. Ja, wir haben nicht nur ein altes Buch, wo drin steht, was Gott mal gemacht hat. Also im ersten Teil mit dem Volk Israel, das ist dann alles weit über 2000 Jahre her. Im zweiten Teil dann vor allem mit den Jüngern, das ist alles so grob 2000 Jahre her. Ich erwarte, dass das, was da drinnen steht, dass das derselbe Gott ist, der auch heute noch handelt mit uns. Das ist nicht zu Ende am Ende der Apostelgeschichte oder der Briefe oder der Offenbarung, sondern das ist heute noch der gleiche Gott. Willst du Gott auch erleben in deinem Leben? Erlebst du ihn? Also ich will ja auch nicht sagen, dass du es nicht tust. Aber erlebst du ihn oder wünschst du dir auch ein Stück mehr? Ich wünsche mir, dass wir erleben, wie Versöhnung passiert, die menschlich nicht mehr möglich ist, aus unserer Sicht. Ich wünsche mir, dass wir erleben, wie Krankheit nicht gewinnt, weil Gott eingreift. Und ich will auch erleben, dass Menschen Gott so kennenlernen, wie ich ihn kennengelernt habe. Und wenn du heute Morgen hier sitzt und dir denkst, Gott war für mich bisher nur so dieser alte Mann und dieses, ich kann damit nichts anfangen, dann muss ich dir wirklich sagen, dann wünsche ich dir wirklich, dass du Gott so kennenlernst, wie ich ihn kennengelernt habe über die Jahre, als den, der an meiner Seite ist, der mitgeht, der lebendig ist und mit dem es sich lohnt, unterwegs zu sein. Und dann stehe ich ganz oft da und würde gern was mit Gott erleben und denke mir, ah ja, ich weiß nicht, wenn ich das jetzt sage, wie der andere reagiert. Lass mal lieber. Chance vertan. Oder ich glaube, ich könnte beten. Ah ja, lass mal lieber. Ich weiß nicht, ob der andere jetzt Gebet will. Chance vertan. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Das war ja nur von mir erzählt. Aber ich merke immer wieder, wie ich auch das Risiko scheue. Und ich will an der Stelle ganz klar sagen, liebt mich Gott deswegen weniger? Nein. Nein, er liebt mich deswegen genauso. Bin ich deswegen ein schlechter Christ? Nein. Aber erlebe ich weniger mit Gott? Ja, leider. Ja? Also, ihr merkt schon, es geht mir heute nicht darum zu sagen, ihr müsst das tun, damit ihr irgendwie gerettet seid, damit euch Gott lieb hat. Quatsch, das hat er sowieso. Wir feiern heute Abend mal, ja? Das ist Gottes Beweis, dass er es ernst meint, egal wie du bist, wer du bist, ob du ihn kennst oder nicht kennst. Das ist safe. Aber wenn ich mir wünsche, dass dieser Gott in meinem Leben lebendig ist, Auswirkungen hat, dieser Glaube, dann sind wir an dem Punkt, wo ich sage, no risk, weniger Gott erleben. Das wäre vielleicht der korrekte Titel, kann man sich aber nicht merken. Also ist viel schwieriger, wie dieser Slogan, der da ist. Und ich habe gedacht, ich möchte euch heute einfach in ein paar Bibeltexte reinschauen lassen. Wir lesen die zusammen, ich sage gar nicht so viel dazu. Und am Ende gebe ich euch noch ein paar Gedanken mit, über die ihr mal nachsinnen könnt und beten könnt. Und dann bin ich gespannt, was Gott draus macht. Weil wichtig ist nicht zum Schluss, was ich heute erzähle, sondern was Gott mit dir dann damit macht. Springen wir rein in einen Text in der Hoffnung, dass sie uns alle so ein Stück inspirieren. Lukas 10 habe ich zuerst ausgewählt. Danach wählte Jesus 72 weitere Jünger aus und schickte sie immer zu zweit in die Städte und Dörfer, die er später selbst aufsuchen wollte. Er sagte zu ihnen, die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenige Arbeiter. Darum bittet den Herrn, dass er noch mehr Arbeiter aussendet, die seine Ernte einbringen. Geht nun und denkt daran, ich schicke euch wie Lämmer mitten unter die Wölfe. Nehmt kein Geld, keine Tasche und keine Schuhe mit, Falls ihr unterwegs Leute trefft, lasst euch nicht auf lange Begrüßungen und Gespräche ein. Wenn ihr in ein Haus kommt, dann sagt, Friede sei mit euch allen. Heilt die Kranken und sagt allen Menschen dort, jetzt beginnt Gottes Reich bei euch. Als die 72 Jünger zurückgekehrt waren, berichteten sie voller Freude, sogar die Dämonen mussten uns gehorchen, wenn wir uns auf deinen Namen beriefen. Ich mache euch Mut, lest den Text ruhig heute Nachmittag nochmal in Ruhe. Lukas 10, die ersten Verse. Wer sich verirrt, in Lukas 9, da steht was ganz Ähnliches, nur mit 12 Jüngern. Also das passiert auch nicht nur einmal, was da berichtet wird. Aber es ist schon krass, was da steht. Was hatten diese 72 für eine Sicherheit, als sie losgezogen sind? Nur das Wort von Jesus. Zieht los, ich kümmere mich um euch, macht mal. Sie hatten sogar eine eher herausfordernde Nachricht. Ich schicke euch wie Schafe unter Wölfe. Wer Zeitung lesen kann, weiß, dass das gerade wieder sehr in ist, Wölfe und Schafe, aber nicht vorteilhaft für die Schafe. Genau. Dann sagt er noch, lass auch das Netz weg, also dass ich normal spannen würde. Wir waren letztens im Urlaub und es ist zum ersten Mal das eingetreten, was ich schon öfter sage. Das Wichtigste ist, dass man Geldbeutel dabei hat, weil ich war so blöd, meine Jacke daheim zu lassen. Da haben wir halt eine gekauft, war kein Problem. Ich hatte mein Sicherheitsnetz dabei. Jesus sagt, lass das auch zu Hause. Kein Geld, keine Tasche, keine Schuhe und übrigens ein Tratschen kannst du dir auch sparen. Komm gleich zur Sache. Also, da geht es schon ein. Und dann kommt aber ganz klar, segnet und handelt in meinem Namen. Jetzt die Frage an dich. Du bist top vorbereitet, weil selbst wenn du dein Geldbeutel vergessen hast, kein Problem. Du hast alles, was du brauchst. Du kannst sogar noch die Schuhe ausziehen. Würdest du jetzt losgehen für Jesus? Einfach so? Und wie gesagt, Geldbeutel draußen abgeben. Nein, ich nehme nichts für die Kollekte raus. Ich hebe ihn einfach nur auf, bis du wiederkommst. Würdest du jetzt, das hat er mit den Jüngern gemacht damals, mit diesen 72 in dem Moment. Du brauchst nicht mehr heim, du brauchst nicht überlegen, du kannst einfach jetzt dann losziehen. Keine Ahnung wohin, hat Jesus auch nicht gesagt, er hat nur gesagt, wenn sie euch nicht mögen, dann geht halt im Haus weiter. So, herausfordernd, gell? Und was ist passiert? Also ich lese da kein Wort, nach 24 Stunden waren die ersten am Verdursten. Oder nach 48 Stunden hatten sie wirklich Hunger und wussten nicht mehr, wo sie Essen herkriegen sollen. Ich weiß auch nicht, wie lange sie unterwegs waren, sagt die Bibel leider nicht. Aber sie sagt ganz klar, und als sie 72 zurückgekehrt waren, berichteten sie voller Freude und nicht voller Zweifel, Sorgen, Nöte, Ängste oder irgendwas, sondern voller Freude. Tschakka, nochmal! Ja? Was berauben wir uns? Weil wir heute Nachmittag doch wieder unser eigenes Geschäft machen. Was du magst, ich weiß es nicht. Nächste Geschichte. Apostelgeschichte 3, übrigens eine meiner Lieblingsgeschichten. Die ist bestimmt schon mal gekommen. An einem Nachmittag gegen 3 Uhr gingen Petrus und Johannes zum Tempel. Sie wollten dort am öffentlichen Gebet teilnehmen. Zur selben Zeit brachte man einen Mann, der von Geburt an gelähmt war, und setzte ihn an eine der Tempeltüren, an das sogenannte schöne Tor. Er wurde jeden Tag dorthin getragen, damit er die Leute, die in den Tempel gingen, um Almosen anbetteln konnte. Als Petrus und Johannes den Tempel betreten wollten, bat er auch sie um Geld. Sie blieben stehen, richteten den Blick auf ihn und Petrus sagte, schau uns an. Erwartungsvoll sah der Mann auf, würde er etwas von ihnen bekommen. Bis dahin ist das noch eine ganz normale Story. Sonntagsnachmittagsausflug, das, was man so üblich macht. Jetzt holt man seinen Geldbeutel raus und wenn man kleinlich ist, nimmt man das. Wir finden später wieder. Wenn man großzügig ist, nimmt man das. Arg viel größer nimmt man nicht als Deutscher. Was macht aber Petrus? Doch Petrus sagte, Geld habe ich nicht, aber was ich habe, er hat ja sein Geldbeutel abgegeben, wisst ihr. Aber was ich habe, will ich dir geben. Im Namen von Jesus Christus aus Nazareth, steh auf und geh. Dabei fasste er den Gelähmten an der rechten Hand und richtete ihn auf. Im selben Augenblick konnte der Mann Füße und Gelenke gebrauchen. Er sprang auf und konnte sicher stehen, lief einige Schritte hin und her und ging dann mit Petrus und Johannes in den Tempel. Außer sich vor Freude rannte er umher, sprang in die Luft und lobte Gott. Brauche ich eigentlich nichts mehr zu sagen zu der Geschichte, oder? Was wäre passiert, wenn Petrus gesagt hätte, bitteschön, 5 Euro, so wie es ich mache. Also nein, ich bin mir ehrlich, ich gebe nur 1 Euro. Was wäre dann passiert? Nichts. Besonderes. Es wäre auch nicht in der Bibel gestanden. Es gab bestimmt auch viele Geschichten von Christen, die nicht so waren wie die, gebe ich zu. Wir haben ja nur oft die Highlights. Er wäre als Gelähmter gestorben, eine Chance vertan. Noch eine herausfordernde Geschichte, Ende der Apostelgeschichte, Kapitel 21. Wir waren schon einige Tage bei Philippus, als Agabus aus Judäa kam. Er war ein Prophet. Während seines Besuches bei uns fesselte er sich mit dem Gürtel von Paulus die Hände und Füße. Dann erklärte er, der Heilige Geist sagt, genauso würde es dem Besitzer dieses Gürtels ergehen. In Jerusalem würde er von den Juden gefesselt und an Menschen ausgeliefert werden, die Gott nicht kennen. Da bestürmten wir und die anderen Christen der Gemeinde Paulus, nicht nach Jerusalem zu gehen. Er aber antwortete nur, oh, warum weint ihr und macht mir das Herz schwer? Ich bin nicht nur bereit, mich in Jerusalem gefangen nehmen zu lassen, ich bin auch bereit, dort für Jesus, den Herrn, zu sterben. Weil er sich nicht umstimmen ließ, bedrängten wir ihn schließlich nicht länger und sagten, der Wille des Herrn soll geschehen. Also Paulus ignoriert hier Warnungen des Heiligen Geistes, ganz klar. Warum? Weil derselbe Heilige Geist ihm klar gemacht hat, sorry, geh bitte. Und wer dann weiterliest, also Apostelgeschichte 21, gibt noch 7 Kapitel, von denen uns da was berichtet wird, merkt, wäre er nicht gegangen, hätte er viele Chancen nicht gehabt, mit hochrangigen Vertretern des Staates über Gott zu reden. Wie es für Paulus haargenau rausgegangen ist, wir wissen es nicht. Zuletzt ist er dann in Rom in Gefangenschaft. Manche berichten davon, er ist dann nochmal freigekommen und bis Spanien gekommen. Andere berichten davon, er ist doch gewaltsam gestorben. Ob das eine das andere ausschließt, weiß ich nicht. Wir wissen es nicht genau. Aber es ist trotzdem sau herausfordernd. Er wusste, was kommt. Es wurde ihm nochmal gesagt von Gott. Und er sagt, nee, aber ich bin mir trotzdem sicher, ich muss gehen. Und diese Chance hat auch was eröffnet. Also, wenn Gott was will, heißt das nicht immer, dass wir über Fun reden, über Spaß, sondern dann kann das für uns auch wirklich mal sehr, sehr herausfordernd sein und weit über meine Grenzen gehen, würde ich mal so sagen. Und trotzdem kann es sein, dass das Gottes Weg ist, den er mit dir gehen will. Gott handelt durch ihn, an ihm, durch uns. Ich habe noch einen 4. Abschnitt mitgebracht. Aus Zeitgründen lese ich den nicht vor, weil ich glaube, es ist der bekannteste. Petrus auf dem Wasser. Ihr könnt ihn oben lesen, während ich erzähle. Petrus läuft übers Wasser. Und das Krasse an der Geschichte finde ich, Petrus kriegt auch noch einen Tadel von Jesus. Und der sagt, warum hast du nicht mehr geglaubt? Du bist ja abgesoffen dann. Aber andersrum, er ist der Einzige der 12, der aus dem Boot steigt. Und er ist der Einzige von allen, die ich wüsste, inklusive euch, außer ihr habt es mir noch nie erzählt, die über Wasser gelaufen sind. Ja? Also das muss man immer nebenbei mal festhalten. Er hat was mit Gott erlebt, weil er diesen Schritt gewagt hat. Und diese 4 Szenen, die ich kurz angerissen habe, und ich hätte noch viele weitere erwähnen können heute. Wir wollen ja nur irgendwann auch wieder was anders machen. Ihr wollt ja dann noch losgehen, ohne Geldbeutel und so. Diese 4 Szenen wären noch völlig anders geändert, wenn die Jünger sich anders entschieden hätten. Gott wäre dasselbe gewesen, keine Frage. Zum Schluss war es eine Entscheidung, der Nachfolger von Jesus in unterschiedlichen Situationen zu sagen, okay Gott, wenn du willst, dann mache ich das. Mein Intellektuell ist gerade sehr herausgefordert. Ich weiß nicht, was diese Szenen bei dir auslösen, aber ich will dich ja heute herausfordern. Und bei mir lösen sie 2 Sachen aus, das gebe ich ganz ehrlich zu. Einen Hunger, das auch zu erleben, zu sagen, ich will das. Und eine Angst, dass ich kräftig auf die Schnauze falle. Das bin ich. Wer du bist, weiß ich nicht. Aber ich merke, wie beides in mir ausgelöst wird. Und ich frage dich, was überwiegt bei dir heute? Der Hunger zu sagen, ich will aber, oder die Angst zu sagen, ich weiß nicht. Da könnte ich auch ganz schön eins auf die Fresse kriegen und erschüttert werden. Weil am Ende muss ich genug Hunger haben, Gott erleben zu wollen, dass ich dann bereit bin, ein gewisses Risiko einzugehen. Also ich laufe nicht einfach so über den wackelnden Balken. Ich muss wissen, warum. Und von daher will ich dich da heute wirklich herausfordern. Was bist du bereit? Und ich will dir auch noch ein paar Gedanken mitgeben, wie Gott dich vielleicht anstupsen könnte. Weil es gibt leider kein Schema F, aber es gibt den Heiligen Geist. Wir kommen so von Pfingsten her, das war es vor ein paar Wochen und ist schon gut vergessen, weil die Pfingstferien und der Pfingsturlaub sind ja schon rum. Aber Pfingsten ist noch nicht rum. Der Heilige Geist ist hier mitten unter uns und das ist das Gute, weil er leitet und handelt. Die Frage ist nur, wollen wir ihn überhaupt hören Und wollen wir dann zum Schluss auch noch tun, was wir gemeint haben zu hören? Oder schieben wir es lieber weg, weil wir denken, vielleicht habe ich auch nur falsch gehört. Ich könnte mich ja irren. Da kommt wieder dieser Risikofaktor ins Spiel. Ja? Der Heilige Geist redet. Ich erlebe ihn meistens durch Gedanken. Da bloppen mir Leute oder Situationen in den Kopf. Einfach so, ohne Planung in dem Sinne, ohne dass ich vorher wusste, was da jetzt kommen wird. Und dann kommt ganz schnell bei mir der Intellekt, der sagt, Armin, dein Tag heute ist viel zu voll, du kannst nicht noch jemanden anrufen. Das klappt nicht, du hast keine 5 Minuten Zeit. Und wenn ich jemanden anrufe, dauert das eher eine halbe Stunde oder länger. So bin ich. Dann will ich auch Zeit haben. Das geht nicht. Oder du kannst doch jetzt nicht einem wildfremden Menschen Gebet anbieten. Den kennst du doch gar nicht. Vielleicht trittst du dem voll auf die Füße. Also ihr merkt, zuerst kommt wahrscheinlich der Heilige Geist und sagt, Armin, ist so, hey, ist ganz gut, du könntest. Und dann kommt der Armin und sagt, ich weiß nicht. Und dann ist das Spannende, gehe ich das Risiko ein, weil ja, vielleicht ist manchmal auch ein Gedanke, der einfach von mir kommt und der völliger Mist ist, der nicht von Gott kommt. Und ich merke hinterher, ne, war wohl nicht, habe ich falsch gehört. Mag passieren, aber ich muss mich entscheiden. Der Heilige Geist lenkt uns und der Heilige Geist wird uns sicher nicht zu völlig hirnrissigen Sachen verleiten. Also wer sich bei Red Bull Dings da anmelden will, weiß ich nicht, ob das der Heilige Geist war. Ja? Will ich mal dahingestellt lassen, solches Risiko einzugehen. Weil Jesus erzählt sogar eine Geschichte, wo ihn der Teufel auf die höchste Klippe stellt und sagt, spring runter, Gott hat doch versprochen, er fängt dich auf. Ja, Gott hat versprochen, uns aufzufangen und zu tragen und durchzutragen, aber er hat nicht versprochen, dass er jeden Schwachsinn von uns mitmacht. Ja? Hat Jesus dem Teufel damals auch gesagt, dann gesagt, ne, springe ich nicht. Also man darf seinen Intellekt benutzen. Ja? Keine Frage. Bitte nicht, dass ihr jetzt heute Nachmittag alle irgendwas Falsches macht. Aber trotzdem, Gedanken, Impulse, Worte, Träume, Hinweise, Ideen, Schilder, Laster wurden hier schon bei der Erzählzeit erzählt als Hinweise Gottes. Ja? Also Gott ist so kreativ und vielfältig. Die spannende Frage, will ich es wahrnehmen und hören? Will ich eins und eins zusammenbringen oder sage ich lieber, leichter ist für mich. Ich ignoriere es. Das ist das Spannende. Gehe ich dieser Sache nach, weil Gott ist nicht immer so deutlich, wer was ganz deutlich lesen will, nochmal hier Bibel, Apostelgeschichte 10, ich erzähle es nicht, lest selber nach. Aber da ist was richtig Deutliches. Da konnte Petrus gar nicht mehr anders, er musste. So ist Gott nicht immer. Sondern Gott ist ganz oft diese leise kleine Stimme, wo ich bereit sein muss, ein gewisses Risiko einzugehen für Gott, damit ich ihn beim Handeln erleben kann. Und jetzt muss ich nochmal klar sagen, an die, die schon länger mit Jesus unterwegs sind, unser Job ist es nicht, Gott immer zu verstehen. Unser Job ist es, den Auftrag zu gehen, nachzufolgen. Und wenn er damals 72 Jünger losschickt, dann war ihr Job, loszugehen und zu gucken, was dann passiert. Und unser Job und Auftrag ist es, loszugehen mit Gott und zu sagen, hier bin ich. Und dann mal zu schauen, was passiert. Wir dürfen unseren Verstand benutzen, aber wenn ihr merkt, dass euer Verstand dann euch abhält, weil wir eben mit hohem Sicherheitsbedürfnis groß geworden sind, was gut ist, ja? Dann möchte ich dir Mut machen, zu überlegen, darf Gott jetzt einfach mal reinreden? Höre ich auf den Heiligen Geist, auch wenn ich mir nicht 100% sicher bin? 3 kurze Gedanken am Ende. Erstens, habe den Mut und traue Gott etwas zu. Auch durch dein Leben, ja? Nicht nur durch das Leben der anderen. Es ist immer schöner, dazu zu sagen, ja, der ist halt besser, der ist älter, reifer oder irgendwas. Nein, wenn Gott will, macht er heute noch was mit dir. Egal, wie gut du ihn kennst oder nicht. Hab den Mut und traue Gott etwas zu. Das Zweite, signalisiere Gott Verfügbarkeit, weil Gott ist ein Gentleman, der tritt keine Tür ein. Der steht da und klopft und erinnert immer wieder, aber er tritt nie die Tür ein. Also musst du ihm sagen, okay, ich bin bereit. Ich drücke die Klinke runter, kannst du aufschieben, weil so viel Mut habe ich nicht. Ja? Also signalisiere Gott, dass du für ihn verfügbar sein willst und dann bitte ihn, zeige es mir so, dass ich es auch verstehen kann. Ja? Weil manchmal stehe ich auch völlig am Schlauch. Da brauche ich den 85. Hinweis von Gott wahrscheinlich, bis ich endlich kapiere, was er will. Und dann möchte ich dir Mut machen, sei gespannt, aber nicht gleich enttäuscht. Weil ja, wenn du jemandem Gebet anbietest, vielleicht sagt er auch einfach, nö, interessiert mich überhaupt nicht, will ich nicht. Was hast du verloren? Naja, vielleicht hat es dein Ego ein bisschen angekratzt. Meins hätte es dann angekratzt. Aber wenn er ja sagt, haben wir ganz viel gewonnen. Und ich möchte dir heute wirklich den Mut machen, lass dich lieber 5-mal enttäuschen, wo nichts passiert, wie 5-mal Nein sagen. Weil nur so können wir auch Dinge erleben, wie Gott handelt. Und in dem Sinne, ohne Risiko, wirst du weniger Erlebnisse mit Gott haben. Leider. Auch wenn Gott allmächtig ist. Aber er macht nichts ohne dich, wenn du nicht willst. Und ich wünsche mir und mache dir wirklich Mut, dass du ein Risiko vor Gott eingehst. Kein blauäugiges Risiko, aber ein Risiko, wenn dir klar ist, jetzt will er was von mir. Und wir haben heute noch Erzählzeit. Peter hat es gesagt und vielleicht ist auch die eine oder andere Geschichte dabei, wo ihr erzählen könnt und auch sagt, ich habe was probiert, nichts passiert. Und wo ihr auch erzählen könnt und sagt, ich habe gerungen, aber Gott hat hinterher gehandelt und es war ein Geschenk, das ich erleben durfte. Und jetzt bin ich gespannt, was ihr dann erzählt. Gott segne euch. Ich habe euch noch 4 Fragen mitgebracht. Amen.